Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, von unserem Podcast mit dir, Julia Gremsel.
Ja, hi.
Und mit mir, Yannick Schetti. Und wir machen das ja alle zwei Wochen, freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, am Anfang quatschen wir immer, gell?
Ja, wir haben uns jetzt eigentlich schon richtig heiß gelaufen und heiß geredet. Aber vielleicht einmal kurz so, was ist so abgegangen, auch in den letzten zwei Wochen, bei dir beispielsweise?
Naja, in der Welt ist genug abgegangen, glaube ich. Da können wir uns nicht darüber beschweren, dass es irgendwie langweilig ist. Wobei man sich vielleicht ein bisschen mehr Langeweile wünschen wird, bei dem, was alles so passiert. Ja, bei uns im Parlament, bei mir in der Arbeit, waren die letzten zwei Wochen eigentlich ein bisschen ruhiger. Es war eine Herbstferien letzte Woche. Das spürt man auch im parlamentarischen Betrieb. Ich check das ja nie im Vorhinein, weil wenn man keine Kinder hat oder auch es keine schulpflichtigen Kinder im Umfeld, dann hat man das nicht so am Schirm, finde ich. Und habe mich gewundert, warum der Kalender irgendwie so leer ist. Und dann haben wir gedacht, ah ja, hab ich gedacht, das ist ein Herbstferien.
Oder kann man sich so selbst Five geben und denken so, nice, bisschen ruhiger.
Genau. Ja, und ansonsten, die Woche ist so ein bisschen losgegangen. Und dann ab nächster Woche geht es bei uns so richtig los. Nächste Woche ist echt Bumm-Tour. Na, also echt voll, weil wir Budgetwoche haben, Ausschusswoche und dann Plenarwoche, wo wir das Budget beschließen werden. Und da ist immer echt sehr, sehr dicht. Genau. Ja, ansonsten, Dienstag war ich in Innsbruck.
Voll schön, beim Provinzkonzert. Na, Annemar Kantereit. Na, von wegen Lisbeth.
Ja, was ist Provinzkonzert?
Ich liebe, also eine Band, eine deutsche Band.
Okay. Nein, war
richtig cool. In dem Genre von wegen Lisbeth.
Also, okay. Nein, das war richtig cool. Das habe ich meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt und das war echt, war richtig cool, weil es auch nicht so, weil es einfach sehr provinziell, nicht provinziell, aber einfach, weil es in Innsbruck natürlich einfach kleinere Locations sind und so. Und
das sind
und
aber die geilsten Konzerte.
Finde ich auch, ja. Nein, es war richtig, richtig cool. Und bin am nächsten Tag dann, weil das deutsche Eck leider immer noch umgebaut wird, also falls du nach Innsbruck oder nach Bregenz oder so fahren musst, ich weiß nicht, was mir Ratschlag nicht geben wird, aber ja, be prepared. Es ist wirklich eine echt lästig und man steht ewig lang. Und deswegen habe ich den ersten Zug nehmen müssen und bin jetzt immer noch müde davon, weil ich bin um 4:30 aufgestanden und irgendwie
mehr Jetlag wie vor Griechenland.
Ja, und das ist auch noch, das Katzenleben ist jetzt so voll aufgetunt. Also ich bin echt jeden Tag, also es ist so ein richtiger Kostenfaktor geworden, weil ich jeden Tag irgendwelche neuen Gadgets kaufe. Also von mein Lieblingsgadget ist, das war jetzt nicht, das hat 20 Euro gekostet, aber ist so ein Springbrunnen. Also die Ärztin muss dir ein Foto zeigen. Die Ärztin gesagt, Katzen trinken ja sehr wenig, was du als Katzenexpertin ja sicher weißt.
Natürlich.
Ja, und nehmen sehr wenig Flüssigkeit und die Katzen trinken, wir sind ja solche Dieven, trinken nur fließendes Wasser. Und deswegen steht bei uns im Wohnzimmer so ein kleiner Springbrunnen. Und es funktioniert. Also er trinkt wirklich jetzt viel mehr. Und ist einfach so ein bisschen Ausprobieren und die richtige Futtermenge finden. Und es ist halt sehr, ja, noch alles sehr süß.
Finde ich sehr schön. Als Katzenexpertin kann ich da jetzt schon sagen, all die Gadgets, die du kaufen wirst, fair enough, aber am Ende wird es dann immer der Karton. So eine Bestellung oder so. Und das ist dann ärgerlich, aber...
Ja, ich habe auch so richtig süß eine Filzhöhle gekauft. Also so eine,
wo du am liebsten selber drin...
Nein, weil die auch wirklich so
in Embryostellung
designmäßig und so auch super teuer, so richtig unnötig. Und wo sie drin? Und sie ist überall, also er ist überall, kriecht er unter das Bett und in den Kleiderschrank.
Ah, nur nicht rein.
Jetzt habe ich sie zurückgegeben. Ja,
es ist gut so. Sehr schön.
Ja, aber ansonsten politisch jetzt bei in so einer Arbeit war es ein bisschen ruhiger eigentlich. Genau. Und bei dir?
Ich habe tatsächlich eine Geschichte, die will ich hier mitnehmen, einfach auch, um ein bisschen so eine Fehlerkultur zu zelebrieren. Weil ich gerade in so einem Loop bin, wo ich die ganze Zeit mir so denke, so, wie konnte mir das passieren? Weißt du?
Na?
Okay. Auch eben gerade letzte Woche, es ist gerade sehr viel los und ich finde, wir beschäftigen uns Gott sei Dank auch viel mit Gedenkveranstaltungen, ja, natürlich auch. Und die Pointe kommt dann noch gleich. Ich war letzte Woche beim Friseur neues Friseurstudio in Wien und der Friseur dort hat mich gebeten, hey, magst du nicht eine Rezension schreiben? Würde mich mega freuen. Ich so, natürlich mache ich das. Ich bin mega happy mit dem Haarschnitt, wo ich übrigens kein irgendwie Feedback von dir bekommen habe, aber thanks.
Ich bin aber ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, also es tut mir furchtbar leid, aber es wird sich ja leider nicht ändern, weil ich habe eine Teilleistungsschwäche. Ich kann nicht erkennen, wie Menschen
beim Friseur waren.
Ja, und insbesondere, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt unter die Kategorie Sexismus fällt oder wird, aber ich glaube, es hat eher mit meiner sexuellen Orientierung zu tun. Mir fällt es bei Frauen einfach nicht auf. Also wenn meine besten Freundinnen so, wenn die beim Friseur waren, auch wenn sie irgendwie so
von brunett zu blond gegangen sind,
ja,
oder so.
Ja, gut, das schwimmt mir schon. Aber wenn die jetzt irgendwie auch wirklich so einen gefühlten Meter Haare abschneiden, also mir wird es nicht auffallen. Also es tut mir sehr leid, aber ich werde draußen schaut natürlich großartig aus.
Dankeschön.
Also ein großartiger Friseur, ein großartiger.
Genau, und deswegen wollte ich ihm eine gute Bewertung schreiben, ja, und habe das auch gemacht bei Google, 5 Sterne, da. Und ich habe ein sehr sprunghaftes Hirn und denke mir halt so, 2. November, ich würde gerne noch ein Posting-Deck schreiben über den Gedenktag vom Terroranschlag, den wir hatten. Und mach das auch und kopiere das. In der Apple-Familie sind wir alles miteinander verknüpft. Das heißt, was ich am MacBook schreibe, ist dann auch am Handy und schreibe dann auch noch eine Treatwell-Bewertung. Dann ist da gestanden, Julia, 5 Sterne, heute gedenken wir an den 3. Jahrestag eines Terroranschlags in Wien. Und ich schwöre dir, ich sag das extra so, weil ich glaube, manchen Menschen passiert das. Und man denkt sich dann so, nur ich bin einfach so extrem zerstreut. Und es kam halt einfach darauf, weil ich das am MacBook kopiert hatte, dann war es auch auf mein Handy, dann habe ich es da eingefügt, 5 Sterne, schnell abschicken. Und du kannst bei Treatwell nichts bearbeiten. Der Friseur ruft mich so an, hey Julia, alles gut bei dir, weil wir haben auch über das Thema gesprochen, weil es natürlich gerade jeden bewegt und es ist so, als wäre ich so ein Kommentar-Troll, der seine Agenda in jede Kommentarspalte schießt, was geht. Google, Treatwell,
TripAdvisor,
überall die gleiche Message und das wollte ich ja jetzt nur teilen, weil ich habe es mittlerweile geschafft, dass da steht, dass ich sehr zufrieden war mit dem Haarschnitt.
Achso, was du Treatwell schreiben müssen?
Ja, ich habe Treatwell schreiben müssen, es war ein mega Aufwand, einfach weil ich sehr unkonzentriert und sprunghaft halt bin. Es war ein Flüchtigkeitsfehler, aber ein fataler, weil natürlich alles drinnen stehen können. Und das wollte ich jetzt nur auch ein bisschen so mitnehmen, weil das passiert am besten.
Ja.
Und ich musste dann irgendwie schon auch sehr schmunzeln, weil es gerade ein sehr schweres Thema war, das dann auch ein bisschen so fast schon in den Erzählungen ein bisschen Leichtigkeit auch wieder reingebracht hat. Jetzt nach den ganzen, also das wird auch uns weiterhin beschäftigen. Aber ja. 5 Sterne an den Marco an dieser Stelle.
Sorry, vielleicht kannst du ja wieder gut machen, dass du jetzt, mach eine Werbeeinschaltung. Für unsere 10.000 Hörerinnen und Hörer könntest du jetzt eine Werbeeinschaltung machen für deinen
Virtuoso Beauty in der Bandgasse im 7. Bezirk. Der Marco
natürlich
ist da.
Natürlich im 7. Bezirk. Warum wundert mich das?
Nein, ich war dort in der Nähe und haben mir so gedacht, du bist dann sowieso da und schau da vorbei. Und ich war noch nie dort und ich kannte den Marco nicht und darum ist es generell umso schlimmer, dass der dann einen Kommentar von mir liest, wo sich da denkt, alles klar, habe ich irgendwas falsch. Weil der hat sich dann natürlich auch so gedacht, oh mein Gott, da rede ich mit jemandem, der in der Politik arbeitet, habe ich irgendwas falsch gesagt, dass der echt ein Anliegen ist.
Das war ein bisschen Textbildschirm, weil du hast ihm 5 Sterne gegeben. Wenn du mir einen Stern gegeben hättest, dann
gut. Ja, und dann bist du halt in so einem Dauerloop und denkst immer nur so, dieser Moment kommt immer wieder.
Okay, aber du wirst weiter zu ihm gehen.
Ja, genau. Wenn er das noch möchte, dann mache ich das natürlich gerne.
Na gut, und was ist sonst noch so passiert?
Na, sonst...
Oder warst du nur beim Friseur die Woche?
Die letzte Woche waren ja auch so ein bisschen Feiertage dazwischen und so. Von dem her hatte ich auch ein paar Tage frei und ein paar Tage war halt natürlich... Ich arbeite gerade mehr in der Kommunikation, auch im Hintergrund, im Sinne von... Wie gehen wir strategisch jetzt größere Schritte und Pakete an? Das heißt,
bist du involviert eigentlich auch in diesem Bundeswahlkampfteam für die Nationalratswahlen oder bist du
da so? Tatsächlich bin ich da jetzt auch in so einer Stabstelle mit drinnen, wo es geheißen hat, eigentlich zuerst einmal die Woche, aber man trifft sich 1 bis 3 Mal die Woche, um eben auch Wien-Themen mitzunehmen und gleichzeitig halt also Input zu geben, aber halt auch Outputs mitzunehmen. Und da war gestern der erste Call.
Okay. Cool, spannend.
Ja, super spannend. Ich freue mich ja mega auf die Wahlkampfzeit. Früh, definitiv auch, weil dieses Energielevel musst du auch halten können. Das ist ja nicht mit einem Jahr abgetan, sondern dann kommt der Wien-Wahlkampf auch noch. Aber ich freue mich sehr drauf und ich finde es vor allem auch spannend, weil ich bin ja bei NEOS Wien. Und so mit dieser Wahlkampfstruktur sehe ich ja auch die Einblicke in andere Teams, wie die arbeiten, wie da die Abstimmung ist. Und das finde ich gerade sehr cool und spannend. Generell habe ich dann das Gefühl, ich bin jetzt mittlerweile so in der NEOS-Family drin, dass man halt wirklich dann auch jeden kennt, alle Entitäten kennengelernt hat. Da braucht man schon mal 2 Jahre oder 3. Ja, ist cool.
Cool. Gut, machen wir weiter mit unseren Fragen. Für all die das erste Mal zuhören, wir haben ja da so ein ganz tolles Spiel mit Fragen über uns, über uns. Aha, okay. Normalerweise gibt es so über dich, über mich, über uns, aber scheinbar.
Uns wird's mit, früher wurde es uns selektiv hergelegt und jetzt wird es einfach so, nimmt's irgendwas.
Ja. Okay, also ich lass dich mal beginnen, ja?
Und wie lese ich es dir vor und du beantwortest dann?
Du wirst es schaffen, zieh mal die Karte.
Oh, ich frage dich, inwiefern inspiriere ich dich?
Tatsächlich mit einem Punkt, den du, ich weiß nicht, ob du das jetzt im Podcast gesagt hast oder davor, aber ich finde, du hast so eine, du hast es jetzt erwähnt im Zuge dieser Rezession, ja, wo es ja wirklich, wo ich mir auch da währenddessen gedacht habe, ist ja eigentlich ein sehr ernstes Thema auch, ja. Und ich finde, du hast so eine extreme Leichtigkeit, mit der du an Dinge herangehst, auch ans Berufliche, das merken, glaube ich, auch deine Kolleginnen und Kollegen, was gerade in der Politik oft so irgendwie, alle sind Experten, alle sind ernst, alle sitzen vor ihrem Schreibtisch, Besprechungen sind wichtig und so. Mhm. Und ich finde, du bringst da eine extreme Leichtigkeit rein und das spürt das Umfeld, egal, ob das jetzt 5 Minuten, wenn du dein Parlamentsclub zu Besuch bist oder bei dir in der Arbeit, das weiß ich. Und das ist, glaube ich, ein viel größerer Mehrwert, den du in ein Team mitbringst, das dir bewusst ist. Das bewundere ich sehr.
Danke, das freut mich sehr. Ich habe bei diesen Fragen auch immer ein bisschen so einen Druck, extrem gut zu performen, da irgendwas zu sagen. Aber das nehme ich sehr, sehr toll mit.
Schön, gut. Was macht unser Verhältnis besonders? Das ist meine Frage an dich. Also, ich habe es mir nicht ausgesucht, sondern ich habe sie gezogen. Aber ich bin gespannt.
Was ich persönlich spannend finde, ist ja tatsächlich, dass vor diesem Podcast wir natürlich wussten, wer wir sind, aber solche Gespräche gab es eigentlich davor nicht. Also wir haben uns nicht regelmäßig getroffen und sind Mittagessen gegangen oder haben uns beruflich ausgetauscht. Darum finde ich es, also tatsächlich, aufgrund dessen, dass wir uns jetzt im Podcast oft treffen, finde ich dieses sich einander verstehen wollen, so toll. Und du bist schon irgendwie so ein Anker geworden, wenn ich Rat brauche, wenn ich Feedback haben will, wenn ich Dinge einsortieren möchte. Und da bist du sehr klar. Ich habe das auch vorher gesagt, das war noch in der Aufnahme. Ich bin so ein sprunghafter Mensch. Du bist währenddessen sehr strukturiert. Und ich glaube, das macht die Konstellation auch so besonders, dass das einfach sehr, 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 sehr gut harmoniert.
Schön, danke schön. Das sind sehr emotionale Antworten, die wir da heute uns jeweils geben. Na gut, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema des heutigen Tages. Ich lasse dich mal beginnen. Was ist unser Thema, über was wollen wir heute reden und wie schaffen wir, dass wir da, wie lange haben wir, ungefähr 20 Minuten, oder, damit wir nicht den Rahmen sprengen, dass wir den auch nicht sprengen?
Ja, tatsächlich wäre mein Wunsch sogar fast, dass wir den Rahmen sprengen. Nein, wir haben uns gedacht, so ein bisschen Debattenkultur, online wie auch offline, dass wir das mal ansprechen, gerade im Zeitalter der sogenannten Cancel Culture, wo auch jeder die Möglichkeit, Gott sei Dank auch hat, seine Meinung zu äußern, wo alles sehr polarisiert, dass wir da mal drauf schauen, im politischen Kontext, aber auch, was macht's mit den Leuten außerhalb des politischen Kontexts, wie wir derzeit miteinander Themen diskutieren oder auch gar nicht diskutieren, sondern in unseren Sub-Bubbles uns die Anerkennung und die gleichen Meinungen holen. Mhm. Und dass man das einmal auf den Tisch bringen, weil das ist, glaube ich, auch etwas, das jeden, also das betrifft uns alle, also unabhängig von Politik, sondern auch einfach in der Zivilbevölkerung.
Ich habe das an mir jetzt beim sehr konkreten Beispiel gemerkt, wo ich einfach eine sehr starke Meinung habe, wo ich auch weiß, dass sehr viele, die mir auf Instagram oder auf TikTok auch folgen, das anders sehen. haben uns auch angeschaut, wir haben seitdem wir das irgendwie monitoren, noch nie so viele Follower verloren auf Instagram wie seit jetzt Israel-Palästina-Konflikt, ja, weil ich mich da sehr klar positioniert habe, was ich auch, ist ja gar keine Wertung damit einhergehend, ist einfach eine Beobachtung und würde es trotzdem auch nichts anders machen, ja, weil es einfach meine Meinung ist und ich glaube, man sollte als Politiker auch zu seiner Meinung stehen. Aber ich habe das bei mir jetzt gemerkt, weil ich da einfach eine sehr klare Meinung habe, die trotzdem beide Seiten versteht und so, ja, darum geht's nicht. Aber ich habe eine sehr klare Meinung zu den unterschiedlichen Dingen, weil ich mich damit auch, glaube ich, mehr beschäftigt habe, als vielleicht andere tun, gerade in der Politik. Und eine ehemalige Schulkollegin meiner Nachbarklasse, also Bekannte, würde ich sagen, schon lange nicht mehr gesehen, die hat halt sehr viele Videos gepostet in ihrer Story von Seiten, die ich erstens sehr problematisch finde und einfach Meinungen vertreten, die wirklich so konträr sind zu den meinen. Also so, dass da Dinge irgendwie so vertreten werden wie Palestine must be free from the river to the sea, also das Existenzrecht Israels abzuerkennen, wo es nicht mehr um die Zivilisten und Zivilistinnen in Gaza jetzt geht, wo man nicht nur darf, sondern muss darauf hinzuweisen, dass die Menschenrechte von denen geachtet werden, keine Frage. Aber um Meinung vertreten, wo ich sage, okay, es tut mir echt schwer. Ich mag die Person aber eigentlich total gern, habe jetzt keinen engen Kontakt mit ihr, aber so. Und ich habe bei mir gemerkt, als jemand, wo man sich hier denken würde, okay, ich bin Politiker, ich bin mir bewusst, dass es diese Filterbubbles gibt, ich bin mir bewusst, dass es irgendwie ein Thema ist. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich wirklich in mir am liebsten, am liebsten die Person blockieren würde und verbannen würde aus dem, was ich sehe. Weil ich das so schwer aushalte, ja. Das ist so. Und ich habe dann das irgendwie überwunden, aber ich habe gemerkt, ich habe da echt eine Challenge und ich habe ihr dann geschrieben, eine Nachricht und geschrieben, ich finde das irgendwie nicht okay und ich finde, ich sehe das anders. Und dann haben sie das erste Mal auch seit Jahren wieder miteinander geschrieben und so, gell? Und dann haben hin und her geschrieben und irgendwie ist es jetzt, und sie hat dann eh gesagt, ja, danke für den Hinweis und bla. Sind jetzt nicht der gleichen Meinung, aber am Ende des Tages fühle ich mich viel besser damit jetzt, als wenn ich das gemacht hätte, was impulsiv vielleicht richtig erschienen wäre. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was ein extrem starkes Phänomen ist, wenn ich jetzt sage, nicht weil ich jetzt so viel Dollar bin, aber als jemand, der mit Debatte und mit Diskurs ja eigentlich täglich konfrontiert ist, wenn ich mir schon so schwer damit tue, das irgendwie auszuhalten, diesen Konflikt und diese andere Meinung, weil man durch soziale Medien nur auf diese eine Sache getrimmt wird. Mein Twitter-Algorithmus, ich habe das Gefühl, die ganze Welt steht hinter Israel. Ja, es ist aber nicht so. Der Twitter-Algorithmus von A, B und C schaut komplett anders aus und die bekommen genau dieses Gefühl vermittelt. Und weil das einfach so stark ist, weil man das schon so stark von Social Media darauf hingetrimmt wird, tut man sich, glaube ich, so extrem schwer, wenn da andere Meinungen artikuliert werden. Oder vielleicht geht es nur mir so, ich weiß nicht.
Ja, nein, das ist auch definitiv so. Also das Businessmodell der Plattformen besteht ja daraus, dich so lang wie möglich auf den Plattformen zu halten. Je mehr Werbung kann ausgespielt werden und natürlich je mehr Themen polarisieren, desto mehr bleibst du dort, um eben deine Meinung in die Kommentarspalte zu klopfen. Da ist auch die Doku Das Dilemma mit Social Media.
Ja, das Social Dilemma oder so.
Ja, wenn wir es auf Deutsch übersetzen, dann ist es das Dilemma. Was ich halt sehr gut finde, weil da extrem viele Ex-Mitarbeiterinnen von Tech-Giganten, die Führungspositionen hatten und auch quasi ethisches Design reinbringen wollten oder sich generell der Frage stellen, was machen unsere Plattformen auch gesellschaftlich mit den Verschiebungen von Meinungen? Und das ist sicher ein Ding. Und dann bist du eben in diesem Algorithmus drinnen und du setzt dich gar nicht mehr mit den Meinungen von anderen auseinander. Und jetzt kann man natürlich sagen, unsere Debattenkultur ist kaputt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das ist, sondern ob es einfach relativ schnell gegangen ist, wie wir jetzt Debatten führen können. Und das beinhaltet jeder, egal mit welchem Background, kann bei der Debatte teilnehmen, rein theoretisch. Was basisdemokratisch eigentlich super wertvoll wäre. Weil je mehr Meinungen reinkommen in den Pool, desto mehr Ideen und Impulse kannst du auch rausholen, desto mehr kannst du auch schon ein bisschen schauen, wie ist die politische Meinungslage in deinem eigenen Land. Aber was wir halt nicht gemacht haben in dieser Zeit, weil es so schnell ging, ist uns irgendwie ein Regelwerk zu überlegen. Nämlich auch so, weil die Debattenkultur online ist schon sehr extrem. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also ein bisschen so, und wir werden auch wahrscheinlich dazu kommen, über Wokeness und links und rechts, und da kommen wir eh nicht vorbei. Aber ja, ich glaube, wir sollten uns ehrlich schon mal, wir alle, und darum finde ich es wahnsinnig gut, dass du nicht das Blockieren genommen hast, sondern das Aufeinander zugehen.
Ich blockiere eh trotzdem gelegentlich.
I know. Aber genau in dieser Zeit, wo es extrem polarisiert, wo man dauernd das Gefühl hat, meine Meinung wird nicht gehört oder wir wollen nicht miteinander reden, dass wir ein bisschen mit so einem, ich will dich verstehen. Mm. Und verstehen heißt nicht, dass ich ein Verständnis dafür habe. Das heißt, ich möchte schon verstehen, warum jemand so oder so über Israel und Palästina redet, dass ich dann ein Verständnis dafür habe, ist ein anderes. Aber dieses Aufeinander zugehen und miteinander reden, würde ich mir gerade auch in der politischen Debatte wünschen.
Ja, voll. Die Frage ist, wie man da rauskommen, irgendwie aus dieser Entwicklung, die Social Media genommen hat. Also ich habe ein paar Ideen. Ich glaube, so diesem Masterkonzept gibt es nicht, sonst wäre es schon umgesetzt worden oder würde es zumindest groß diskutiert werden. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, Social Media ist so groß geworden, unreguliert, komplett unreguliert, dass das jetzt echt so ein bisschen, ja, es ist ein Monster, das geschaffen wurde, von dem wir alle abhängig sind. Welcher Politiker wird freiwillig auch von sozialen Medien runtergehen beispielsweise? Zu sagen, als Protest gehe ich jetzt überall weg, ja. Hab meinen Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht mehr, weil das eines der relevanten Quellen ist, wo ich Informationen herbekomme als Wähler, Wählerin. Das heißt, man ist abhängig davon, obwohl man das System dahinter, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, du hast diese Netflix-Doku angesprochen, das Social Dilemma, wenn man ein bisschen damit beschäftigt, eigentlich das zutiefst ablehnen müsste, wie das im Hintergrund funktioniert. Und das finde ich ist einfach so, das ist wirklich auch da, das ist halt auch ein Riesendilemma. Wie geht man damit um? Eine Lehre finde ich, die man auf jeden Fall, die löst das Problem Social Media jetzt nicht, aber die man daraus ziehen müsste, finde ich, ist zu sagen, okay, mit diesen neuen Technologien, die gerade aufkommen, oder neuen, aber halt, die jetzt so gerade im Großen explodieren sind, wie AI, künstliche Intelligenz, dass man da aus den Fehlern lernen muss, die man damals mit den großen Social Media Unternehmen gemacht hat.
Ja, aber wir finden Österreich noch immer eine Debatte, ob ein Overhead-Projekt in der Schule stehen darf oder nicht. Oh, sorry. Also wir sind ja da schon viel weiter hinten. Ja, also das ist ja nicht einmal noch bei uns angekommen, uns wirklich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet für uns das gesellschaftlich. Und wenn du dir aber dann auch Meinung also anschaust, wenn es jetzt so geht, Debattenkultur, da geht es viel so, dass Leute sagen, das schränkt die Meinungsfreiheit ein. Mhm. Und wenn du dann aber genauer hinhörst, dann geht es viel eher um Emotionen. Also es geht viel mehr so darum, ich habe das Gefühl, ich darf das nicht mehr sagen. Ich habe das Gefühl, dadurch werden mir Chancen verbaut. Ich habe das Gefühl, weil rein theoretisch, wir haben kein Problem mit Meinungsfreiheit. Mhm. Also da kann man jetzt auch nicht hergehen und sagen, wir haben eine Meinungsdiktatur. Mhm. Finde ich extrem problematisch. Sondern dieses Gefühl, verstanden werden zu wollen und irgendwie auch gehört werden zu wollen, auf das muss man schon auch Acht geben, dass das jetzt nicht eine Ding ist, wo man sagt, man kann nichts mehr sagen. Natürlich kann man sagen, aber man muss auch damit rechnen, dass vielleicht ein Gegenwind kommt. Mhm. Und gerade wenn ich rausgehe mit polarisierenden Meinungen, oder da sind wir jetzt noch nicht bei rechtswidrigen Meinungen, bitte, dann auch als Person des öffentlichen Lebens muss ich schon ein bisschen damit rechnen, dass Gegenwind kommen könnte. Und natürlich kann man jetzt drüber reden, ist es gerechtfertigt, ich habe einen Kommentar geschrieben oder 2013 mal ein Foto in einem Gruppenchat geschrieben, was jetzt rausgekramt wird. Das ist, ich finde das schrecklich, wie wir uns da diffamieren gegenseitig. Und da muss man aufwiegen, rechtfertigt etwas, was 2013 war, das mit meiner Karriere heute und auf einmal werde ich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, weil mein Job wird gekündigt aufgrund eines Shitstorms etc. Ja, danke übrigens, dass du mich aufmerksam gemacht hast auf etc. Das fällt mir jetzt nämlich auch auf, dass ich dauernd etc. sage, aber ich lerne. Aber ja, das müssen wir uns stellen und ich glaube, da brauchen wir jeden Einzelnen von uns und da meine ich auch die Demokratie-Warriors, die meinen, sie können jetzt, ich bin da dabei. Definitiv. Also zum Beispiel ein Immo-Tommy, ein deutscher Influencer, macht einen Podcast, sagt in diesem Podcast, zitiere, hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich dem Finanzminister mal die Hand geben werde, in dem Fall Christian Lindner, hätte ich gesagt, bist du behindert? Mhm. Und ich habe darunter geschrieben, hey, Alter, mit Reichweite kommt schon ein bisschen Verantwortung, Sprache ist halt, sollte man sich sensibilisieren. Da habe ich Trolle unter meinen Kommentar gehabt, einerseits 300 Likes, andererseits extrem viel Trolle, die mir sagen so, ja, weißt du, also ich, nur weil ich so nichts erreicht habe, brauche ich dem nicht. Ja. Also, und ich bin die Erste, die sich dann auch so denkt, da habe ich mal wieder jemanden zurechtgewiesen oder so. Und dass das halt auch nicht stattfinden soll, weil woher belege ich, dass meine Meinung jetzt richtig ist, weil ich 300 Likes habe oder choose your fights auch ein bisschen. Also wo geht halt auch die Energie dann hin? Und ich kann nicht jedes Kommentar oder jede Meinung, die ich kritisch finde, also ich habe das auch aufgegeben. Und darum komme ich jetzt auch zu einem drastischen Schritt. Ich habe mir wirklich die letzten Wochen gedacht, ich mag den Druck auch nicht mehr dauerhaft standhalten. Ich brauche Reflexionszeit, wie ich diese Plattformen nutzen möchte. Und wenn jetzt alles gut geht, bin ich bis Jahresende offline. Aber komplett.
Das schau ich mal an.
Ja. I'm working on that. Also, weil ich natürlich auch Gespräche führen muss, auch beruflich.
Aber ich sehe, dass du sehr aktiv bist, weil unter allen möglichen Posts, die ich sehe, sehe ich Julia Kremsler das geliked.
Ja, genau. Also. Ja, ich bin mega aktiv. Und Leute sagen auch, cool, toll, finden wir gut oder finden wir nicht gut, ist auch okay. Aber das ist eben, das sind Fremdmeinungen. Ich muss für mich schauen, wie sehr tut's mir gut. Und nur weil jetzt für Bar ich ein vielleicht Meinungsweg weiß oder Unterhaltung bin, finde ich, dass ich derzeit einfach, ich bin müde, ich bin erschöpft und ich bin auch genervt davon. Und ist das Schöne am Erwachsensein nicht eigentlich, selbstbestimmt Dinge zu entscheiden?
Ja.
Aber ich werde komplett fremdgesteuert. Also der Wahrheit muss ich mal schon auch ins Auge blicken. Und drum habe ich mir gedacht, nicht weil ich Social Media nicht mag, ich liebe es und ich liebe es zu createn, aber manchmal steige ich auch in Trends auf und nehme den gleichen Soundtrack und mache halt da einen eigenen, ohne dass ich selber überhaupt mal überlegt habe, irgendwas. Und drum würde ich mal gern das rausnehmen auch, mal zu reflektieren und zu schauen, okay, wie will ich das für mich auch nutzen?
Ja. Das hat was Ähnliches, was du gerade gesagt hast, hat einer meiner besten Freunde letztens zu mir gesagt, weil wir so geredet haben und gesagt, was ist eigentlich das? Man muss sich öfter bewusst sein, weißt du, als Kind wollen viele, bei mir war es zumindest so, wollen erwachsen sein. Ja? Und warum? Weil man ganz frei entscheiden kann, was mache ich und was nicht. Natürlich in einer wieder privilegierten Bubble, aber wenn man grundsätzlich so hat, was man braucht, dann man kann machen, was man will. Und er hat mir dann gesagt, so, ja, für ihn das, denkt er sich oft und dann, was will er machen? Er will den ganzen Sonntag einfach nur mit Zott Monte im Bett liegen und irgendwie Gilmore Girls schauen. So, ja? Und ich finde, das ist etwas, was man sich auch bei Social Media bewusst sein muss. Wie ist man wirklich frei, wenn man dann wenn man sich seine Bildschirmzeit anschaut und sich überlegt, wie viele Stunden war man auf Social Media? Mhm. Ist man wirklich selbstbestimmt, wie du gerade gesagt hast? Oder eigentlich das Gegenteil davon? Und also ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich habe das auch schon immer wieder versucht. Es ist halt irgendwie, wenn man wirklich so beruflich damit zu tun hat, was bei dir ja schon auch der Fall ist, in einer anderen Art und Weise. Aber du ja beruflich auch mit Social Media, das dein täglich Brot ist, glaube ich gar nicht, dass es so easy ist. Weil im Endeffekt ist es ja auch belegt, dass das eine Art Suchtverhalten ist, was man halt eine Verhaltenssucht halt ist, die sehr viele, eine sehr breite Sucht ist, die viele haben. Und wie das halt auch bei Substanzsüchten ist, wenn man jeden Tag, wenn man, keine Ahnung, kokainabhängig ist und jeden Tag wedelt jemand mit dem Kokainbeutelchen vor deiner Nase, wird das halt schwierig sein, damit aufzuhören. Ja. Deswegen bin ich gespannt, wie das funktioniert mit Social Media.
Ja, ich finde halt auch so, ich weiß nicht, diese Illusion, findet man nicht statt, wenn man nicht auf Social Media ist? Also auch da mal wieder am Boden der Tatsachen anzukommen. Also ist es mehr wert, ein Posting zu schreiben über wie Migra, also ja, okay. Oder ich führe draußen Gespräche mit 150 Leuten und rede über die politische Lage.
Na, wenn du es gleichzeitig schaffst, mit 150 Leuten zu reden, dann ist es...
Ja, aber das ist schon so.
Aber also, die Qualität ist sicher in jedem Fall eine andere. Also, weißt du, wenn jemand, deswegen finde ich das auch so cool, dass wir den Podcast machen, weil allein das auch schon, ist auch digital natürlich, aber ich bin überzeugt, wenn, sagen wir mal, die gleiche Anzahl an Menschen sich eine Stunde einen Podcast anhört oder eine Stunde lang über Social Media scrollt oder von mir aus, wurscht, muss nicht die gleiche Zeit sein, oder sich einen ausführlichen Beitrag anschaut, den man halt irgendwie schön zusammengebastelt auf Social Media postet, hat das ja eine ganz andere Qualität. Ja, weil wir erstens hier reden, auch kritische oder selbstkritische Gedanken zulassen und die Leute zuhören oder egal welcher Podcast es ist. Deswegen, also alles, was irgendwie, wo mehr Interaktion da ist, und natürlich, wenn du Gespräche im echten Leben führst, das ist unvergleichbar mit dem, was man auf Social Media macht. Deswegen sagten wir auch aus einer Wahlkampfperspektive, ja, wichtig, dass du gut präsent bist, digital, aber das persönliche Gespräch kannst du nicht ersetzen. Mhm. Sagen auch ganz aktuelle Studien, dass der direkte Kontakt beispielsweise von Tür zu gehen und Hausbesuche zu machen, auch wenn es viel anstrengender ist, also irgendwie daheim ein Social Media Posting zu basteln, unersetzbar ist.
Und das Ding ist ja auch so, also ich will mich rausnehmen, das heißt aber nicht, dass ich nicht konzeptionieren kann oder es heißt auch nicht, dass ich nicht Content erstellen kann, rein theoretisch, nur nicht auf den Plattformen.
Ja.
Also ich kann, wenn du rausgehst, also wir gehen fast ein bisschen weg von der Cancel Culture, aber ich glaube, das macht.
Ich glaube, das bringen wir heute auch nicht mehr unter, dann machen wir eigene Folge dazu.
Ja, das macht, aber das macht ja auch was mit einem. Eben warte ich von einem Social Media Big zum nächsten Social Media Big und lass mich davon steuern, was jetzt dann heute meine Meinung ist, ohne dass ich strukturiert darüber nachdenke, das Thema will ich auf den Tisch bringen. Also wir laufen ja die ganze Zeit eigentlich auch nur Dingen hinterher, ohne selbst zu steuern. Und da kann ich nur bei mir selber anfangen. Mhm. Also ich habe wirklich gemerkt, das geht mir dann auch zu steil alles.
Ja. Mir ist übrigens gerade eine Idee gekommen, ich finde das ja, weiß nicht, wie es dir geht, ich bin so ein Mensch, ich habe oft die besten Ideen, wenn ich irgendwie ganz andere Dinge mache. Also, es ist passt das Beispiel, das Podcast, ähnlich, was ist so laufen. Ja, habe ich mal gesagt, oder was?
Nein, aber das sind meistens die Antworten, wo man dann auf einmal Sport ist.
Na, und weißt du, warum das so ist? Das ist, habe ich letztens einen Podcast mit einem Hirnforscher gehört und der hat gesagt, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass einfach Gehirnareale dann aktiviert werden, nämlich die, wo Kreativität und wo Ideen entstehen, wenn man sich bewegt zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel diesen Effekt, dass wenn man im Büro sitzt und irgendwie an einem Konzept arbeitet, sagen wir mal, man ist jetzt irgendwie, man macht beruflich Werbeslogans oder so, man sitzt dann halt vor seinem Laptop und denkt drüber nach, gibt es diesen Effekt, der wissenschaftlich erwiesen ist, dass wenn man, ich weiß nicht, wie heißt der Haustür, ich weiß nicht, oder Türrahmeneffekt, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber man geht einmal einfach aus dem Büro raus, also man steht auf, aktiviert andere Zonen im Gehirn, geht wieder rein und hat Ideen, die man davor nicht hatte. Ja, und das ist, deswegen ist es, wenn viele Antworten beim Joggen kommen, eine Idee, ist es, glaube ich, nicht nur so eine Plattitüde, sondern tatsächlich.
Nein, glaube ich sofort.
Mir ist die Idee ja nicht beim Joggen jetzt gekommen, sondern jetzt während diesem tollen Podcast. Nämlich, dass ich mir gedacht habe, es wäre doch zum Beispiel, was kann man machen? Ja, ich jetzt in meinem Fall als Abgeordneter, was kann man machen, um diesem Thema, was wir davor andiskutiert haben, nämlich, dass die Meinungen so auseinandergehen, dass die Leute miteinander reden, dass keine Diskursfähigkeit mehr da ist. Warum macht man nicht? Ob es funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber warum macht man nicht einen Aufruf zu sagen, du bist FPÖler, du bist für einen Öxit, du bist, keine Ahnung, gegen Schwule, du bist, was auch immer, konträre Meinungen. Und ich lade dich ein, komm daher, wir nehmen das Ganze auf und wir diskutieren eine Stunde über dieses Thema. Ja?
I'm working on something like that.
Ach so, ja, der Standard, der Standard hat sowas mal gemacht. Ja. Weiß nicht, kannst du dich erinnern? Der Standard hat, da hat man einschicken können, dem Standard irgendwie, was ist die Position zu einer bestimmten Meinung. Und dann hat der Standard so wie so wie so Blind Date sozusagen vermittelt. Mhm. Die Leute mit unterschiedlichen Meinungen haben dann diskutiert. Das waren unter Anführungszeichen ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die zu einem Thema diskutiert haben. Der Standard hat das Ganze aufgezeichnet und hat dann halt so Beiträge erstellt. Ja. Ja. Und ich weiß gar nicht, warum sie das eingestellt haben. Aber ich meine, das wird das Ganze nicht lösen. Aber es sind halt so kleine Beiträge, denke ich mir. Wie auch, kann auch schon beginnen, ich fand die Rede vom Bundespräsidenten auch sehr schön, der gesagt hat, bei den Bregenzer Festspielen, glaube ich, so, das Handy rausgenommen, ich folge ab jetzt Norbert Hofer. Ja, also,
ja,
also ja. Geht es bewusst raus, auch jeder ist halt ein kleiner Beitrag, den man leistet, aus diesen Filterbubbles rauszukommen. Man muss halt versuchen, diese Algorithmen und diese Logik, nach denen soziale Medien funktionieren, auszutricksen. Wenn man es möchte. Und wenn man nur in der eigenen Suppe schwimmen möchte, weil es halt unangenehm ist, so wie in meinem geschilderten Fall, ja, dann soll man es nicht machen. Ja. Aber dann ist man vielleicht eh Teil des Problems und nicht Teil der Lösung, wenn man das eh nicht will, andere Meinungen hören, sehen.
Ja, aber fair enough. Ich meine, ich glaube, dass es schon auch einen Anreiz gibt, zu polarisieren, um über die Filterbubble hinaus Reichweiten zu generieren. Und weiß ich jetzt nicht, ob es in Österreich, nämlich, wenn wir jetzt noch ein bisschen Cancer Culture anschneiden, ja, ich glaube, dass viele vermehrt in ihren eigenen Süppchen stattfinden, aber wenn man sich dann schon anschaut, Karl Mara, Laura Sachs-Lehner, die
teilweise. Auf Twitter meinst du jetzt?
Beispielsweise, ja. Die dann schon polarisieren und viel Kritik einstecken müssen. Pseudo-Cancel-Culture. Aber was ist denn tatsächlich der Effekt daraus? Viel mehr Spotlight, Auftritte in diversen Talkshows, hier rausgrinsen, da rausgrinsen, Interview dort, Interview da. Mhm. Das heißt, ich weiß halt auch nicht, ob diese, ob das ist sicher auch ein Stilmittel.
Das stimmt,
ja. Um groß stattzufinden. Mhm. Das heißt, ich weiß dann auch nicht, ob dann wirklich ein ehrliches Gespräch dann auch da ist, aber das wäre super, auch genau mit solchen Menschen, die gerne polarisieren, mal am Tisch zu sitzen. Und wer ist diese Person hinter der Polarisierung? Weil ich glaube nicht, dass das immer reines, echtes, authentisches Handeln ist, sondern ein bewusstes Triggern von Themen, die natürlich für Aufmerksamkeit sorgen.
Ja. Jo, ich glaube, wir sind langsam am Ende. Wir haben jetzt wenig über Cancel Culture gesprochen und über so Kampfbegriffe wie Woke und wie...
Ja, Woke ist mittlerweile halt alles.
Ja.
Nein. Kein Auto haben ist Woke, Gemüse essen ist Woke, Veggie Days, alles
ist Woke. Ich liebe es ja zu provozieren und ich bin ja, auch wenn, keine Ahnung, jetzt wenn ich mit den, sage jetzt mal Kategorie Eltern, Schwiegereltern, die sagen mal, die Jungen sind alle so Woke, ja, dann bin ich ja auch, dann gehe ich sofort auch in Gegenreaktion und sage so, was ist daran schlimm, irgendwie Woke, was ist, was ist das, wachsam zu sein, ja, so, also das ärgert mich auch, wenn es einfach nur so als wie so eine Bratpfanne, die man über den Schädel haut, das ist Woke, Punkt. Also das regt mich auch auf. Tatsächlich habe ich aber schon mit dem, was man vermutlich politikwissenschaftlich als Woke-Bewegung bezeichnen würde, und da gibt es ein paar Kampfthemen, die dann darunter fallen und Bewegungen, da habe ich schon auch meine großen Probleme. Und das, glaube ich, ist kein Beitrag zur Lösung dieser ganzen Probleme, die sie glauben, damit bekämpfen zu können. Aber vielleicht reden wir da mal drüber. Ja. Also ich rede da über Black Lives Matter, auch sehr viel in der LGBTIQ-Community, Themen, die diskutiert werden, wo ich einfach glaube, dass viele derer, die vielleicht das Richtige im Sinn haben, dadurch nicht unbedingt das einlösen, was sie...
Ja, aber das muss jetzt noch kurz ein bisschen tiefer reingehen. Das ist jetzt ein bisschen sehr oberflächlich.
Nein, ich kann dir das Versprechen abgeben, dass wir es diskutieren, aber ich glaube, wir sind am Ende der Zeit.
Okay.
Nicht? Wir werfen gerade einen Blick zu Max, der uns gegenüber sitzt. Nein, wir können es gerne noch 5 Minuten diskutieren, ja. Aber wird auch nicht ausreichen vermutlich. Aber machen wir doch wirklich zusätzlich zu dem eine Folge dazu.
Ja, aber das ist die, also, weil das sind riesige Bewegungen, die so dermaßen viel Reichweite generiert haben und auch eine Sensibilisierung auf verschiedensten Ebenen Welt, also vor allem auch in der westlichen Welt, wo du jetzt einzelne Akteurinnen und Akteure rausnimmst und sagst, die könnten für die Bewegung eine Gefährdung sein. Willst du das damit sagen?
Ich will damit sagen, dass es, nein, also diese Bewegungen sind ja sehr selten, ist es ja irgendwie so eine Organisation, die top-down organisiert ist, sondern so wie bei Fridays for Future, wir auch merken, gibt es ja da sehr große Meinungsvielfalt auch. Ja, so. Ich habe getroffen, auf einer Reise letztes Jahr in den USA, habe ich Leute von Black Lives Matter getroffen. Ja, verstanden, waren übrigens alles weiße Frauen, sage ich mal, ja. Ein interessantes Phänomen, aber okay. Und die haben halt ihr Anliegen transportiert und so weiter, und dann sind wir die Forderungen durchgegangen. Das war so ein bisschen die Idee, und wir haben danach auch die Polizei getroffen, um so ein bisschen die andere Seite zu sehen. So, ja. Und die Hauptforderung dort war defund the police. Also die Polizei nicht mehr staatlich zu finanzieren. Und wenn man ganz ehrlich denkt, ey, also das ist ja auch nicht etwas, was am Ende, ich verstehe, dass die dort, warum die diese Debatte dort haben, weil Polizeigewalt ein ganz anderes Thema ist als bei uns. Aber wer kann denn ernsthaft, der Meinung ist, okay, wir leben in einer Demokratie, wir wollen in einer wehrhaften Demokratie leben, wer kann denn ernsthaft die Meinung vertreten, dass die Polizei nicht mehr staatlich finanziert werden soll? Und das ist nur so ein exemplarisches Beispiel, wo ich mir gedacht habe, so, in welcher Welt lebt sie eigentlich? Das ist so weit entfernt von irgendwie einem realistischen Zugang zu den Dingen. Und das meine ich damit, ja, dass da schon sehr oft so, und das hat irgendwie mit woke sein nichts mehr zu tun, wachsam sein nichts mehr zu tun. Das ist einfach absurd, finde ich.
Ja, darum braucht es ja den Austausch. Darum braucht es ja auch.
Also, ich habe nicht das Gefühl, dass der was bewirkt hat in dem Fall. Aber überhaupt nicht sagen, dass Black, im Gegenteil, dass Black Lives Matter eine schlechte Bewegung ist, dass Fridays for Future eine schlechte Bewegung ist. Um Gottes Willen, die haben extrem viel bewirkt und die haben extrem viel auch dazu beigetragen, dass sich der Diskurs verschoben hat. Aber wir sehen schon auch, dass bei Fridays for Future, gerade in dieser Führungsriege da, das ist scheinbar sehr wenige, dass da schon Leute unterwegs sind, wo ja sehr viele auch aus der Bewegung sagen, was ist los mit euch eigentlich? Seid ihr angerannt? Ja, aber die sind, die den Ton angeben. Also die auch eine ganze Organisation, eine Marke in dem Fall, auch in Geiselhaft nehmen.
Ja, das ist aber in politischen Parteien genau dasselbe, würde ich sagen, oder? Also glaubst du das nicht? Glaubst du nicht, dass eine Alice Weidel, dass viele andere vielleicht nicht
d'accord sind? Die Liberalen in der AfD sich denken?
Kann auch. Glaubst du, dass unter Christian Lindner alle sagen, yeah? Da glaubst du das bei uns? Also, da muss man schon
was selbst. Ich finde, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also, das ist, mag schon sein, dass es in der Politik ähnliche Phänomene gibt, aber ich habe das Gefühl, in diesen sozialen Bewegungen, weil die auch irgendwie, die haben ja auch bewusst, da sind sie auch sehr stolz drauf, und das ist ja oft auch Wesensmerkmal, keine Hierarchien, keine fixen Strukturen. Das sind halt die am Ende des Tages übrig bleiben mit ihrer Meinung, die besonders laut und besonders aggressiv sind. Und ich bin der Überzeugung, dass es, um bei diesem Beispiel zu bleiben, nicht im Sinne der schwarzen Menschen in den USA ist, ja, um das mal so pauschal zu sagen, wenn am Ende des Tages die politische Forderung sich durchsetzen würde, was sie eh nicht tut, die Polizei nicht mehr staatlich zu finanzieren. Ich wiederhole es nur deswegen, weil es wirklich ein extrem Krisenthema in den USA ist, nicht irgendwie so ein Randthema, sondern es ist eine der Hauptforderungen von vielen dieser Gruppen. Und Ähnliches erleben wir auch in der LGBTIQ-Community, da sind es unterschiedliche Ebenen und da wird es vielschichtiger und da muss man eh aufpassen, dass man nicht pauschalisiert, also das sind ja ganz unterschiedliche Themen, aber auch da habe ich das Gefühl, gibt es Akteure, die Dinge fordern, die Dinge tun, die dem Wohl der tatsächlich betroffenen Menschen, für die sie vorgeblich kämpfen, eigentlich nichts bringen, sondern eigentlich eher das Gegenteil bewirken. Und das finde ich einfach
schön. Und schwierig. Du glaubst, dass die auch mehr gehört werden generell?
Ja, weil da ist die Schnittstelle zu Social Media mit lauten Forderungen, die polarisieren, was du auch angesprochen hast. Hey, wenn ich jetzt da rausgehe und sage, defund the police, dann bekommt das einfach, dann werde ich eingeladen zu Talkshows.
Ja, und das
dann
ist...
Ja, also ich glaube schon, dass es halt dass es von der Aufmerksamkeitsökonomie da oft so funktioniert. Und auch in der Klimabewegung, ich habe mit Leuten geredet, die sagen, hey, sie fühlen sich so entfremdet, Leuten, die bei Fridays for Future sind, sie fühlen sich so entfremdet durch auch die letzte Generation und so weiter, weil da sind halt viele dabei, die sagen, ja, das ist halt jetzt der erste Schritt, das Anliegen, dass das richtig ist und so, müssen wir nicht diskutieren. Aber ja, bald mal werden wir keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, wenn wir uns so festkennen, müssen wir den nächsten Schritt gehen. Da gibt es halt schon viele, die so, es ist die Minderheit, aber ich habe das Gefühl, dass die halt die sind, häufig die den Ton angeben. Und das finde ich problematisch.
Und wie würdest du...
Das lösen? Totschlagargument zum Schluss? Oder ja, ich glaube, da gibt es nicht so eine. Aber wie gesagt, nehmen wir das gern als Auftrag mit für eine nächste.
Wir nehmen immer Dinge mit fürs nächste Mal. Aber das ist auch schön, dass wir also am Weg dann auch da dranbleiben und uns vielleicht auch ein bisschen anderen Wegen widmen. Dann nehmen wir das... Nehmen wir es mit. Das sagen wir mal gerne. Nehmen wir mit.
Politik-Sprecher, okay? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das schauen wir uns an.
Ja, das braucht es dann fürs nächste Mal.
Okay, gut. Danke dir, Julia. Danke euch fürs Dabeisein. Und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback, über Nachrichten, über Einmeldungen, was wir da so diskutieren sollten.
Baba!
Ciao!